Diagnose Demenz. Davor fürchten sich viele. Die Angst, nicht mehr selbstständig leben zu können, Erinnerungen zu verlieren, vielleicht sogar die Liebsten nicht mehr zu erkennen.
Gesellschaftlich sind wir ja so geprägt, dass unser Geist, unser Gehirn, unser Wissen und unsere Kompetenz wie das Wichtigste und das Allerhöchste für uns sind. Und wenn wir da Gefahr laufen, dass wir das möglicherweise krankheitsbedingt verlieren könnten, ist es wie automatisch mit einer Abwertung unserer Person verbunden.
Doch was passiert nach der Diagnose? Was genau verändert sich im Gehirn? Wie kann man mit Demenz gut leben? Wo gibt es Unterstützung und ist es genug?
Man kommt das nicht einfach vom Staat über. Die fragen nicht, was brauchen die. Man muss sich wahnsinnig wehren und es ist zum Teil auch kompliziert.
Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit der Serena Tanner
und Jenny Riga.
Herzlich willkommen zum Durchblick. In dieser Folge lernen wir eine Person kennen, die Alzheimer hat, und wir hören rein, wie sie ihr Leben meistert.
Genau, doch zuerst versuchen wir uns doch mal in eine Person mit Demenz hineinzuversetzen, was natürlich wahnsinnig schwierig ist, oder? Vor allem bei fortgeschrittenen Stadien von Demenz, weil ja die Betroffenen nicht mehr wirklich erzählen können, was in ihnen vorgeht. Technologie könnte da zumindest ein bisschen helfen, Empathie aufzubauen.
Dann starte ich mal die Experience und schaue, ob ich den auch gerade aufnehme. Einen Moment.
Ich war da bei der Firma Bandara in Zürich. Von dieser Firma haben wir schon mal gehört in einer Folge in der letzten Staffel, wo es um virtuelle Tiere geht. Das ist nämlich eine Firma, die Virtual Reality und Augmented Reality Experiences entwickelt. Urs Langenegger arbeitet dort und er hat in Zusammenarbeit mit der Ostschweizer Fachhochschule eine VR-Experience entwickelt, die ich ausprobieren durfte. Und diese Experience ist für die Ausbildung von Pflegepersonen gedacht, um sie für die Lebenswelt von Demenzpatientinnen und Patienten zu sensibilisieren. Und in dieser virtuellen Welt, die man dann eben sieht, wenn man sich diese Brille aufsetzt, ist eine echte Wohnung, die tatsächlich existiert, virtuell nachgebaut. Also diese Wohnung steht in St. Gallen und wird von der Ostschweizer Fachhochschule für die Ausbildung von Pflegefachkräften genutzt. Dazu später aber noch ein bisschen mehr.
Ursprünglich ist mal die Idee einfach da gewesen, lernen wir uns etwas simulieren, wo man Demenzsymptome erleben kann. Und dann ist es gegangen, weisst das Setting? Und ist man schnell darauf gekommen, wenn man die Lernumgebung von dieser Wohnung schon hat, lassen uns die nachbilden und nutzen die einzelnen Räume für thematische Symptome.
Also in dieser virtuellen Umgebung, da habe ich so eine Art Uhr am Handgelenk, die ab und zu vibriert und mir Aufgaben gibt. Und zuerst gehe ich da durch eine Tür.
Einfach Türfalle drücken. Auch wieder mit dem.
Und dann stehe ich erstmal im Dunkeln.
Ah, okay.
Jetzt wieder eine Aufgabe
geben. Ah. Ja, wo ist der denn?
Also wir sind jetzt da, es geht unter den Weckerschaden.
Ja.
Und das ist so, der Ton kommt immer wieder ein bisschen von einer anderen Seite. Das
ja.
Ist etwas, wo man so ein bisschen akustische möchte simulieren.
Also zum Beispiel, dass der Ton immer von woanders kommt, das ist ein Demenzsymptom tatsächlich. Und Urs Langenegger hat verschiedene solcher Symptome in diese Experience eingebaut. Am Anfang geht es um Wahrnehmung, eben zum Beispiel, dass es für Patientinnen und Patienten schwierig ist, zu orten, woher Geräusche kommen. Dann auch, wenn das Licht angeht, dann überstrahlt es erstmal so total und blendet. Und wenn man glatte Oberflächen anschaut, wie die Fliesen im Bad zum Beispiel, dann glänzen die sehr stark und sehen ein bisschen aus, so als wären sie nass. Dann nächste Aufgabe in der Küche, soll ich Kaffee machen? Und erstmal mache ich den falschen Schrank auf, der vollgestopft ist mit Konservendosen.
Der Schrank, auch eins von den Symptomen, dass Leute mit Demenz oft vom Gleichen sehr viel kaufen.
Aha.
Das hat jetzt hier so ein bisschen gezeigt. Schau.
Ja, lauter. Was ist das?
Der Ananas. Oder?
Ananas?
Ja, nein.
Als Sweet Corn, Green Style. Und Kartoffeln. Kartoffeln, Mais und Bohnen. Okay.
Dann geht's weiter. Ich soll die Blumen gießen, die auf dem Küchentisch stehen. Dann drehe ich mich erstmal um und fülle die Gießkanne. Aber als ich mich wieder umdrehe.
Oh, sind die Blumen weg? Oh. Wow, das war total fertig.
Ja, jetzt ist plötzlich ein
Tischtuch
mit Blumen.
Ja.
Das ist
schon
so.
Ja, gießen
können wir
trotzdem. Okay, jetzt hat es geklingelt. War da nicht mal die Tür?
Doch. Genau, aber da wäre eigentlich die Experience schon fertig.
Aha.
Das ist jetzt in dem Sinn, man kann es nicht abschließen, weil die Tür nicht gibt. Das ist
ja
so die Schlusskonfusion.
Ah, okay, wow.
Aber somit sind sie eigentlich schon. Und ich würde sagen, fast Rekordzeit. Ich glaube, selten jemand, okay, das so schnell und so so umfassend erledigt. Ne?
Ja, kleines Erfolgserlebnis für mich da, aber man hört es vielleicht auch ein bisschen raus, oder? Also es war wirklich mega verwirrend.
Also ich finde, es klingt mega, mega spannend, oder? Also wenn man sich vorstellt, eben, dass man im einen Moment noch Blumen sieht und dann dreht man sich um und dann sieht man die nicht mehr. Schon, ja, es ist sehr beeindruckend. Und eben, du hast gesagt, das Ziel von dieser Simulation ist es, Pflegefachpersonal in der Ausbildung zu helfen, oder die ganze Erlebniswelt von Menschen mit Demenz nachzufühlen.
Genau, man weiß natürlich nicht so genau, ob es für Demenzerkrankte wirklich so ist wie in dieser Experience, aber sie hat auf jeden Fall sehr erfolgreich Konfusion hergestellt, was ja auch das Ziel war. Also die Wohnung verändert sich plötzlich, aus den Blumen wird dann eben dieses geblümte Tischtuch, dann öffnet man die Tür zum Bad, plötzlich steht man wieder im Schlafzimmer, also es ist wirklich total verwirrend und man fängt richtig an sich zu zweifeln. Aber ich konnte natürlich einfach nachher die Brille abnehmen und aus dieser VR-Experience aussteigen, was für Erkrankte natürlich nicht der Fall ist.
Sehr beeindruckend, was du da erlebt hast, Jenny. Jetzt wollen wir aber eine Person kennenlernen, die tatsächlich mit einer Alzheimer-Diagnose konfrontiert worden ist.
Ich habe die Diagnose vor 3 Jahren bekommen. Und zwar war ich in einer Reha-Klinik und dort hat mein damaliger Psychologe dann mich abklären lassen. Und es hat sich dann auch so herausgestellt, dass ich die Diagnose Alzheimer habe.
Was man jetzt wirklich nicht denken würde, wenn man Corinne einfach so begegnet. Wir haben uns in ihrer Wohnung am Zürichsee getroffen und uns um den Esstisch gesetzt. Es waren noch ein paar mehr Leute da.
Ich bin Develin, ich bin die Schwester von der Corinne.
Ich bin Nina, ich bin eine Freundin von der Corinne.
Woher kennt ihr zwei euch?
Wir kennen uns seit der 4. Klasse.
Ja.
Ah,
wirklich?
Ja. Soll ich sagen, wenn ich dich kennengelernt habe?
Ja, das ist so schön.
Wir sind jetzt im Schulhaus oben gewesen und Nina kommt auf mich zu und sagt, sie ist neu gekommen. Hoi, ich bin Nina. «Wer bist du?» Und ich sagte, «Ich bin Corinne.» Er sagte, «Willst du meine Freundin sein?» Und ich sagte, «Ja.»
Das klingt nach einem sehr starken sozialen Netzwerk. Dass sie da in der 4. Klasse ist, oder? Sie erzählt die Geschichte, das ist wahrscheinlich schon ein Moment her.
Schon, ja.
Aber Corinne klingt noch recht jung. Ist das da ein spezieller Fall? Weil man hat ja eigentlich das Gefühl, Alzheimer betrifft nur Menschen, aber mit gewissem Alter, oder?
Ja, das stimmt. Also für eine Alzheimer-Erkrankung ist das Alter tatsächlich der größte Risikofaktor. Bei Menschen ab 50 gibt es nur vereinzelte Fälle. Also ein bisschen Statistik. Von den 65- bis 69-Jährigen ist bereits jeder 100. betroffen. Unter den 80- bis 84-Jährigen ist es schon jeder 7. und bei über 90-Jährigen ist es jeder 3. Das heißt, Corinne ist damit sehr jung betroffen. Sie ist nämlich 59.
Geil, also... Also definitiv nicht etwas, was man in ihrem Alter erwarten würde. Mit 59 steht man eigentlich noch komplett im Leben, ist noch am Arbeiten. Viele fühlen sich noch sehr jung oder sind auch noch sehr jung, oder, in diesem Alter. Wie ist es dann zu der Diagnose von der Corinne gekommen?
Ja, eben. Also ich habe gemerkt, es ist mir alles schwer gefallen. Ich habe noch Gymnastikunterricht gegeben. Ich habe noch 3 verschiedene Orte geschafft. Ich habe meinen Partner gehabt, der sehr schwer krank geworden ist, der dann noch gelebt hat. Und dann musste ich immer manchmal heimrennen, wenn er...
Vor der Diagnose hatte Corinne eine extrem harte Zeit. Beim Gymnastikunterricht, den sie gibt, das ist einer ihrer verschiedenen Jobs, da passiert es ihr ab und zu, dass sie aus Versehen Übungen wiederholt, die die Kundinnen schon gemacht haben. Und manche sind irritiert und teilen das Corinne auch mit.
Und das hat mich natürlich wahnsinnig unter Druck gesetzt, alles. Und dann nachher ist mir von Burnout ausgegangen. Und dann habe ich einfach die Abklärung gemacht.
Das ist natürlich ein enormer Druck, oder, wo Corinne da erzählt, dann hat sie einen kranken Mann, sie hat so viele Jobs, ist irgendwie ständig am Umrennen. Also ja, das ist ja irgendwie wie logisch, dass man dann zuerst auf Burnout kommt, oder?
Auf jeden Fall, ja. Und dann neben dem Stress mit den Jobs sind dann noch ihr Partner und ihre Mutter verstorben in relativ kurzer Folge. Corinnes Schwester Evelyn erzählt.
Ich habe gespürt, dass eine Veränderung stattgefunden hat mit meiner Schwester und zwar schon über längere Zeit, schon 2-3 Jahre voran. Wir hatten nicht mehr so grossen Kontakt gehabt. Ich bin nicht mehr an meine Schwester angekommen. Wir hatten schneller Streit gehabt miteinander. Ja, es ist viel schwieriger gewesen. Und wie sie gesagt hat, alle haben immer das Gefühl gehabt, du solltest das machen, gib dir ein bisschen Mühe, mach. Und durch das hat sie sich zurückgezogen. Natürlich von mir ganz stark, weil sie das auch nicht wollte zeigen.
Zu der Corinne und ihrer Schwester und ihrer Freundin kommen wir nachher nochmal zurück. Jetzt wollen wir aber einmal klären, was Demenz genau ist. Wir haben schon gehört, dass vor allem das Alter ein Risikofaktor ist. Aber was passiert denn da genau im Hirn?
Es gibt verschiedene Formen von Demenzerkrankungen. Man bezeichnet sie auch als neurodegenerative Erkrankungen, weil eben die Neuronen, also die Nervenzellen, absterben. Alzheimer-Demenz ist die häufigste Form. Laut Schätzungen ist sie für 60% der Demenzerkrankungen weltweit verantwortlich. Alzheimer und Demenz, das ist aber jetzt nicht genau das Gleiche. Es gibt zum Beispiel auch vaskuläre Demenz, wo Nervengewebe abstirbt wegen Durchblutungsstörungen im Gehirn. Und es gibt eben auch Mischformen.
Demenz hat verschiedene Phasen. Man weiß ja, dass die Nervenzellen nicht alle auf einmal absterben. Es ist also eigentlich mehr ein schleichender Prozess, oder?
Absolut, ja. Also Stefanie Becker ist die Direktorin von Alzheimer Schweiz und sie erklärt das so.
Ich habe immer so ein Bild, das ich ganz gerne verwende, damit man sich das, was in unserem Gehirn bei einer Demenzerkrankung passiert, ein bisschen besser vorstellen kann. Früher gab es ja so Einkaufsnetze, die aus verschiedenen Fäden geknüpft waren. Und ebenso wie die Fäden ein tragfähiges Netz bilden, sind in unserem Gehirn die Nervenzellen miteinander vernetzt. Ist das Netz der Nervenzellen intakt, funktioniert unser Gehirn auch gut. Wenn aber dann die Knoten der Fäden im Netz sich lösen, kann das Netz nicht mehr richtig verwendet werden.
Wenn sich so ein paar Knoten gelöst haben mit deinem Einkaufsnetz, dann kann man es noch brauchen. Aber wenn es zu viele sind, dann gibt es ein Loch und die Einkäufe fallen raus.
Und so funktioniert es im Prinzip auch mit unserem Gehirn. Am Anfang, wenn erst wenige Nervenzellen betroffen sind, dann spürt man noch nicht viel. Und diese ersten Schäden im Gehirn können auch noch sehr gut kompensiert werden. Aber sobald dann eine gewisse kritische Schwelle überschritten ist und vielleicht viele dieser Nervenverbindungen kaputt sind, dann werden auch Symptome erkennbar. Und erst dann spricht man tatsächlich dann auch von einer Demenz. Vorher spricht man von einer Alzheimer-Erkrankung.
Es gibt ja die verschiedensten Symptome, die wahrscheinlich die meisten von uns in Verbindung mit einer fortschreitenden Demenz kennen. Es geht um Sachen, die man vergisst. Vielleicht erkennt man irgendwann Familienmitglieder nicht mehr, Freunde nicht mehr. Man hört auch oft, dass sich das Verhalten oder eben auch Persönlichkeiten verändern. Aber was passiert denn genau, wenn Alzheimer-Erkrankung oder Demenz weiter fortschreitet?
Es gibt also eine ganze Palette von Symptomen, die man auch auf der Webseite von Alzheimer Schweiz genauer nachlesen kann, was sich übrigens sehr lohnt, wenn man da betroffen ist, auf irgendeine Weise. Also Personen haben zum Beispiel oft Wortfindungsstörungen.
Ich habe einmal auch ein Diagnosegespräch gehört, bei dem der Patient nach seinen Kindern gefragt wurde. Die Frage war, ob das Mädchen oder Jungen sind, worauf er geantwortet hat. Ein Mädchen und zwei. Und dann kam eine Pause, weil ihm das richtige Wort nicht mehr eingefallen ist. Er hat dann weitergesprochen und gesagt, ein Männchen anstatt ein Junge. Das ist zwar sehr nah dran von der Bedeutung, aber eben doch nicht das richtige Wort.
Es kann auch sein, dass Menschen sich in neuen Umgebungen nicht mehr so gut zurechtfinden oder dann später sogar in vertrauten Umgebungen oder auch vergessen, wie man bestimmte Alltagsgegenstände benutzt.
Aber genau das kann ja dann auch gefährlich werden, oder? Wenn man dann plötzlich vergisst, den Herd abzustellen oder den Wasserhahn einfach weiterläuft. Wie sieht es dann mit diesen Verhaltensveränderungen aus?
Also laut Stefanie Becker hängt das so ein bisschen davon ab, was für eine Form von Demenz man hat.
Es gibt auch Demenzformen, die sich sehr stark auf die Persönlichkeit auswirken. So vor allem die sogenannte frontotemporale Demenz, die mit sehr starken Verhaltensveränderungen verbunden ist.
Wir haben ja auch alle von klein auf so gewisse Verhaltensregeln und soziale Normen gelernt, oder? Also man soll höflich sein und Danke und Bitte sagen, Leute nicht beschimpfen, wenn man sich ärgert oder Leuten gegen das Schienbein treten oder so. Und im fortgeschrittenen Demenzstadium kann es eben sein, dass das Wissen um solche sozialen Normen verloren geht.
Das finde ich den Teil, der zwar schwierig im Umgang ist, aber gleichzeitig auch wieder einfach im Umgang ist. Sie reagieren sehr authentisch und sind absolut im Hier und Jetzt. Wenn ein Mensch mit einer Alzheimer-Erkrankung wirklich sich ärgert, dann sehen sie das und spüren das sofort.
Wenn man das so hört, hat es auch irgendwie fast ein etwas Schönes, oder Jenny? Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man dazu gezwungen wird, so achtsam zu sein und im Moment zu sein, ist das auch wahrscheinlich ganz ein spezieller Umgang dann mit einer Demenzerkrankten?
Ja, genau das. Also das fand ich wirklich auch einen ganz spannenden Aspekt. Und Stefanie Becker hat auch betont, dass es eigentlich nicht richtig ist zu denken, dass Demenzerkrankte ihre Persönlichkeit verlieren. Die sind trotzdem nicht alle gleich. Und manchmal, also so von wegen Persönlichkeit verlieren oder so, manchmal passiert sogar eigentlich das Gegenteil.
Am Nationalen Alzheimer-Telefon hören wir natürlich auch immer wieder verschiedene Geschichten. So zum Beispiel, wenn erzählt wird, dass die Ehefrau, die ihr Leben lang von ihrem Ehemann dominiert wurde und sehr zurückhaltend war, dass in dem Moment, wenn dann eine Demenzerkrankung eintritt, all die Dinge, die sie sich wirklich über Jahre quasi gegen ihren Willen hat auferlegen müssen, dass plötzlich das alles fällt, weil sie diese Mechanismen gar nicht mehr aufrechterhalten kann. Dann kann es vorkommen, dass quasi die eigentliche Person in Anführungszeichen stärker zum Vorschein kommt und dann vielleicht plötzlich die Person, wie man sie bisher kannte, also eher die ruhige, plötzlich sehr aktiv, vielleicht extrovertiert wird, auf Leute zugeht und Dinge tut, die sie vorher nie getan hätte.
Gehen wir nochmal zurück zum Esstisch von der Corinne. Jenny, du bist sie besuchen. Mhm. Sie ist 59 und hat vor 3 Jahren die Alzheimer-Diagnose bekommen. Wenn man so jung ist, wie ist das gewesen für sie?
Zuerst war es natürlich ein riesiger Schock. Aber Corinne sagt, sie war auch ziemlich erleichtert, weil sie eben endlich einfach wusste, was los war.
Ich finde, im Moment verändert sich es für mich im Moment positiv. Im Gegenteil, zuvor. Ich habe keine Angst. Ich habe noch keine Angst vor dem Tod, weil ich weiss, es geht noch ein Weile. Und ich kann mich jetzt besser konzentrieren als vorher. Mhm. Weil ich auch offen kommunizieren kann. Alle wissen, warum ich vielleicht mal etwas vergessen habe.
Und wie hat sich dann ihr Leben bis jetzt verändert?
Corinne arbeitet nicht mehr, dafür geht sie jetzt als Teilnehmerin in die Gymnastik, teilweise mit ihren ehemaligen Kundinnen. Ihr Alltag ist ziemlich aktiv, also ziemlich durchgetaktet eigentlich. Sie geht zum Beispiel regelmäßig zur Maltherapie, zu einer Alzheimer-Selbsthilfegruppe und in die Ergotherapie.
Ich bin auch froh, habe ich die Struktur, dass ich jetzt in die Gymnastik weiterhin gehe mit meinen ehemaligen Kundinnen. Also ich bin einfach, von dem her geht es mir gut. Also ich habe schon derige Leute, die nicht mehr so selbstständig sind von der Selbsthilfegruppe, die auch Begleitung brauchen auf Zürich. Das brauche ich nicht. Mm. Das kann ich allein. Also ich fühle mich nicht eingeschränkt. Also ich kann sagen, was ich nicht mehr selber mache, ich mache kein E-Banking mehr, aber ich kann immer noch selber Geld rauslassen im Bankomat. Das ist noch wichtig.
Ich meine, es ist eine fiese Krankheit, oder? Wenn du fragst, was meine Schwester noch kann. Sie führt wirklich ein selbstbestimmtes Leben. Das ist uns allen auch wichtig, oder? Wir sind ein gutes Helfernetz rundherum. Ja. Mhm. Und das Helfernetz hat sich meine Schwester aber selber aufgebaut. Das sind wirklich wie Nina einfach ganz, ganz gute Freundinnen, die da sind für meine Schwester.
Wir haben jetzt von der Maltherapie gehört oder auch einer Selbsthilfegruppe, wo Corinne angeht zum Beispiel. Das ist ja vielleicht im weiten Sinn auch ein Teil von der Therapie. Was gibt es denn sonst noch für Behandlungsmöglichkeiten?
Stefanie Becker von Alzheimer Schweiz unterscheidet da zwischen medikamentösen und nicht-medikamentösen Behandlungen. Wobei nichts davon eine Demenz heilen kann, das muss man ganz klar sagen. Es gibt aber sogenannte Antidementiva, also Medikamente, die das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen können. Nicht-medikamentöse Behandlungen sind dann sowas wie Ergotherapie, eben Maltherapie, Musiktherapie, Bewegungstherapie und eben auch diese Selbsthilfegruppen, die sehr helfen können, den Alltag zu meistern.
Also wir wissen, es gibt noch kein Heilmittel für Alzheimer, aber daran geforscht wird schon, oder?
Mhm. Wir haben mal so eine kleine Erklärbox gemacht zur Forschung an Heilmitteln.
Das ist immer noch bis jetzt der heilige Gral. Wer den findet, dem gebührt der große Dank weltweit von bald 80 Millionen Erkrankten.
Wieso es zu einer Alzheimer-Erkrankung kommt, ist bis heute noch nicht ganz geklärt. Bei einem sehr kleinen Anteil der Fälle hat es genetische Gründe. Die Forschung geht heute aber davon aus, dass verschiedene Prozesse beteiligt sind, wenn Alzheimer auftritt.
Ganz besonders stehen gewisse Eiweiße im Fokus der Forschung. Eiweiße, welche sich an den Nervenzellen im Gehirn ablagern und dort, weil sie eben nicht mehr wie im gesunden Gehirn abgebaut werden können, zu Verklumpungen führen.
Der sogenannte Beta-Amyloid-Plaque und Tau-Fibrillen sind bei einer Alzheimer-Erkrankung charakteristisch. Sie führen dazu, dass Nervenzellen ihre Funktion verlieren oder absterben. Viele experimentelle Wirkstoffe zielen darauf ab, diese Eiweißablagerungen aufzulösen. Aber die meisten Wirkstoffe zeigen nicht die gewünschte Wirkung auf den Krankheitsverlauf. Der Wirkstoff Aducanumab ist in den USA in einem beschleunigten Verfahren zugelassen worden. Er ist aber umstritten, weil klinische Studien zu widersprüchlichen Ergebnissen gekommen sind. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat erst im vergangenen Dezember die Zulassung des Medikaments abgelehnt. Weltweit sind noch andere Medikamente mit unterschiedlichen Ansätzen in der Entwicklung. Es gibt also Grund zur Hoffnung.
Was diese Medikamente dann natürlich nicht können, und zwar egal, welche Art sie dann auch sein werden, ist natürlich die einmal zerstörten Nervenzellen wiederherzustellen. Deswegen ist es Alzheimer Schweiz immer auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die möglichst frühzeitige Abklärung von Symptomen sehr zentral ist. Liegt ein Medikament vor, wird es noch wichtiger werden, weil damit möglicherweise noch intakte Nervenzellen gerettet werden und damit der geistige Abbau natürlich gestoppt werden kann.
Heilig wird es also vielleicht eines Tages geben, aber trotzdem, in Zukunft gibt es wahrscheinlich immer mehr als weniger Menschen mit Demenz. Wir werden schließlich immer älter. Das heisst, dass sicher aber auch die Pflege ein zentraler Punkt ist.
Auf jeden Fall. Und da kann auch unter Umständen wieder Technologie eine Rolle spielen. Also nicht nur in Form von jetzt dieser Virtual Reality Experience, wie ich sie ausprobiert habe. Ich habe in St. Gallen auch die Wohnung besucht, die in der Experience danach gebaut wurde und habe dort mit Thomas Bär gesprochen. Der leitet den Masterstudiengang für Pflege an der Ostschweizer Fachhochschule.
Okay, wir sind hier im SimDeck. SimDeck steht für Simulation im Bereich von Dementia Care. Hier ist ein Begegnungsort, wo wir forschen, wo wir lehren, wo sich Menschen mit Demenz auch treffen, um sich darüber zu informieren, kann Technologie für mich eine Unterstützung sein im Alltag.
Und wie sieht es dann in dieser Wohnung aus?
Ja, Sim, der klingt irgendwie so futuristisch, oder? Aber es ist eigentlich wirklich eine ganz normale und auch recht gemütliche Mietwohnung. Es hat einfach ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, großes gemütliches Sofa und so. Und Thomas Bär und seinem Team war es wichtig, Technologie unter eben solchen möglichst realistischen Bedingungen zu testen. Also da gab es jetzt zum Beispiel so Gaming-Equipment, ganz klassisch, irgendwie so PlayStation und so als Beschäftigung. Dann zum Beispiel aber auch verschiedene Ortungssysteme, die dann helfen sollen, wenn sich ein Demenzpatient verläuft. Das reicht auch hin bis zu Robotern, die zum Beispiel Angehörigen ermöglichen, aus der Ferne wie virtuell präsent zu sein.
Ganz simpel ausgedrückt, FaceTime auf Frieda. Und das ist ja so banal und das sind ja oft die ganz banalen Dinge, die sehr wirksam sein können und wirkungsvoll bei Menschen mit Demenz, weil da kann ich halt den kontextualisieren, ne? Also auch wenn ich nicht mehr die Stimme zuordnen kann, aber das Gesicht kann ich zuordnen. Aber es ist halt auch noch nicht für Menschen mit Demenz konzipiert. Es ist einfach, die Technologie ist noch viel zu umständlich.
Also diese Technologie wird deswegen genau im Austausch mit Betroffenen getestet, um eben sicher zu sein, dass deren Bedürfnisse auch bedient werden. Denn das ist laut Thomas Bär noch ein bisschen ein Manko in unserer Gesellschaft auch im Umgang mit Demenzerkrankten.
Das ist auch das, was ich an manchen Strategien wirklich sehr stark kritisiere, dass man, sobald eine Diagnose Demenz besteht, dass da eine Entpersonalisierung auch vorzutreffen ist, dass die Aussagen von Menschen in Frage gestellt werden. Natürlich ist die Urteilsfähigkeit ist natürlich durch den Krankheitsverlauf gekennzeichnet. Aber wie trete ich einer Person mit Demenz gegenüber und wie lasse ich ihr das spüren oder auch nicht spüren? Und da merkt man, dass wir gesellschaftlich, aber auch noch in der professionellen Praxis uns noch nicht an den Bedürfnissen von Menschen mit Demenz orientieren.
Und ich glaube, das würde Stefanie Becker auch bestätigen. Sie hat auch gesagt, dass die Stigmatisierung von Demenz in der Gesellschaft eben dazu beiträgt, dass Menschen so viel Mühe mit dieser Diagnose haben oder auch mit dem Verdacht einer Diagnose.
Gesellschaftlich sind wir ja so geprägt, dass unser Geist, unser Gehirn, unser Wissen und unsere Kompetenz wie das Wichtigste und das Allerhöchste für uns sind. Und wenn wir da Gefahr laufen, dass wir das möglicherweise krankheitsbedingt verlieren könnten, ist es wie automatisch mit einer Abwertung unserer Person verbunden. Und das ist natürlich schon sehr schwierig für die Betroffenen, aus dieser gesellschaftlichen Sicht heraus auch überhaupt zuzulassen, dass sie möglicherweise erkrankt sein könnten. Dieses Stigma ist eine der Hürden, glaube ich, die unter anderem dazu führt, dass die Betroffenen oft erst spät zur Abklärung ihrer Symptome gehen.
Und dabei wäre ja gerade eine frühe Abklärung extrem wichtig, wie wir schon gehört haben, weil es gibt Möglichkeiten, mit der richtigen Behandlung auch das Fortschreiten quasi von dieser Krankheit zu verlangsamen. Und ja, ich denke, man kommt ja auch nur so Hilfe über, wo man dann auch braucht.
Genau, und dass man Hilfe bekommt, ist natürlich notwendig, aber es ist auch nicht unbedingt immer einfach. Das können Corinne und ihre Schwester auch aus Erfahrung berichten. Evelyn hat erzählt, was das für sie bedeutet. Sie macht nämlich viel Administration, also allen Kontakt mit Ärzten und Ärztinnen, Therapeuten und Ämtern, das alles koordinieren und das neben ihrem Job.
Und um das alles zu organisieren, braucht es viel. Und man kommt das nicht einfach vom Staat über. Die fragen nicht, was brauchen die. Man muss sich wahnsinnig wehren. Und es ist zum Teil auch kompliziert. Ich bin jede Woche einmal da. Und wir haben jetzt ein bisschen etwas abgegeben, Spitex Hauswirtschaft. Wir sind jetzt dran, wir haben hilflose Entschädigungen bekommen, wir kommen jetzt Assistenzbeiträge über. Aber bis man all diese Sachen hat, das sind Stunden. Ja. Stunden, wo ich am Computer sitze, telefoniere. Mhm. Neben meiner Arbeit. Ich arbeite als Pädagogin, 85%. Und das ist für mich nicht immer einfach. Mhm. Also eigentlich schaffe ich zum Teil 7 Tage in der Woche.
Ja, und die beiden haben ja zum Glück noch das Freundinnennetzwerk, zu dem auch Corinnes Freundin Nina gehört. Insgesamt sind da 6 bis 8 Frauen, die wirklich sehr viel helfen, auch wenn Nina selber das jetzt gar nicht unbedingt so empfindet.
Natürlich, wenn ich etwas helfen kann, gern, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich in dem Sinn eine besondere Aufgabe habe.
Weißt du, das mit dem Helfen der Freundinnen jetzt? Ich habe gemerkt, die sozialen Kontakte, also die Freundschaften sind wichtig. Und das hilft mir, wenn ich weiss, du machst das mit der Corinne, du kommst. Eben, wenn Corinne sagt, Nina kommt am Samstag, wir gehen noch essen, dann ist für mich mein Samstagabend ist viel entspannter. Klingt jetzt blöd, mal, das ist ja so. Das ist eine riesige Hilfe. Das ist riesige, und eine riesige Sicherheit, dass... Und ich vertraue euch so. Es ist einfach wunderschön.
Es ist mega schön und auch rührend, oder? Ja, wenn man hört, wie sie voneinander reden, wie sie das so schätzen, dass sie das Freundinnen-Netzwerk haben. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann vorstellt, dass eine Person das allein muss durchmachen muss, also das ist unglaublich schwer für alleinstehende Personen mit dieser Demenzerkrankung fertig zu werden.
Ja, also allein die ganze Administration, das kriegst du ja gar nicht hin. Oder? Also es gibt auf jeden Fall riesige Lücken und vor allem auch für jung Betroffene, das hat Corinne auch nochmal betont, sie würde sich jetzt zum Beispiel in so einer betreuten Wohneinrichtung einfach nicht wohlfühlen, also weil die einfach oft sehr weit außerhalb der Stadt sind, also sie wäre ganz weit weg von ihren Leuten. Viele Leute da sind natürlich auch viel älter und gebrechlicher und die haben natürlich auch ein ganz anderes Bedürfnis an Aktivitäten. Also bei Corinne, die würde sich zu Tode langweilen.
Wir haben ja schon gehört, künftig wird Demenz vermutlich eher mehr Personen betreffen, weil wir immer älter werden. Vielleicht wäre es da tatsächlich auch an der Zeit, mal über neue Modelle nachzudenken. Eben, du hast es jetzt selber gesagt, Corinne wäre verloren in so einer Einrichtung, wie wir sie kennen, mit sehr alten Menschen, die Demenz oder Alzheimer haben. Was gibt es denn da noch für Beispiele? Andere Wohnformen vielleicht oder flexiblere Pflegemodelle?
Ja, also wir hatten da auch, als wir da um den Tisch saßen, ein bisschen noch über so WG-mäßige Modelle geredet. Und also ich muss sagen, ich fand das wirklich eine extrem spannende Recherche. Ich selber hatte noch nicht wirklich Kontakt zu Menschen mit Demenz vor Corinne jetzt. Und meine Perspektive hat sich irgendwie schon ein bisschen verändert. Gerade so dieser Punkt, dass so die Persönlichkeit ein bisschen mehr zum Vorschein kommen kann, wenn du irgendwie wie so diese Einschränkungen, die soziale Normen irgendwie auch dir auferlegen, fallen. Das fand ich irgendwie so ganz spannend. Also ich habe dann irgendwie auch gedacht, so, wer wäre ich denn dann? Weißt du, so was ist so die Essenz meiner Person? Wenn
du dich nicht mehr so an genau. Regeln halten, oder?
Genau.
Ja, ich finde es total schön, dass du das sagst und das geht mir ähnlich. Und was ich jetzt wirklich feststelle, ist einmal mehr, wie wichtig einfach auch die Gemeinschaft ist, oder? Ich meine, in den letzten Jahren haben wir uns ein bisschen verschanzt in unseren Einfamilienhäuschen mit unseren Gärtli und haben irgendwie nicht mehr so das Dorfleben, wie man es früher kennt hat, gelebt. Und ich persönlich finde das total schön, wenn man wieder näher zusammenrückt, weil es in allen Bereichen des Lebens einfach unglaublich hilfreich ist, wenn man nicht allein ist.
Ja,
oder? Und jetzt in diesem Fall ist es besonders schön zu sehen, dass eben ein Netzwerk eine Person einfach kann tragen kann und einfach so viel kann entlasten kann.
Ja.
Das wäre total etwas Schönes.
Das finde ich einen mega schönen Gedanken. Ja. Und ich meine, man hört ja auch immer wieder, oder dass Alterseinsamkeit einfach auch ein riesiges Problem sein wird. Also insofern ist es, glaube ich, wirklich mega wichtig auch, dass man halt wie ein bisschen mehr zurück zur Gemeinschaft findet da. Ich hatte halt irgendwie wie auch den Eindruck, ich verstehe viel besser diese Reaktionen, die vielleicht auch Demenzerkrankte haben, wie einfach so wütend werden, oder? Weil ich meine, ich glaube so dieses Gefühl, dass du plötzlich nicht mehr so unabhängig bist und Hilfe brauchst und so dieser gewisse, also gar nicht mal unbedingt Kontrollverlust am Anfang zumindest, aber so die Perspektive, dass du irgendwann einfach vielleicht nicht mehr alles alleine schaffst, ich glaube, das ist furchtbar. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz schwierig, das dann zu akzeptieren. Bei Corinne, Evelyn und Nina ist es natürlich so, die wissen jetzt nicht, was die Zukunft bringt. Und sie sind sehr zuversichtlich, das merkt man auf jeden Fall auch. Und sie sind sich aber durchaus auch bewusst, dass es sich ändern kann. Für den Moment haben sie auch ein bisschen gelernt, das hier und jetzt einfach so zu nehmen, wie es ist.
Und darum geniessen wir einfach jeden Tag, wir nehmen ihn so, wie er kommt. Wir können nicht gross planen. Wir machen das auch nicht mehr oder dann nur ganz kurz. Und wir haben auch aufgehört zu fragen, ist jetzt das richtig? Die Zeit wird uns zeigen, ob es richtig oder falsch ist. Oder was es dann braucht. Und ich merke auch, dass ich auch gerne Zeit mit meiner Schwester verbringe und dass wir eben schauen, dass wir auch gute Zeiten haben, eben können miteinander etwas machen, im Sommer in den See gehen, schwimmen oder an einer Ausstellung. Einfach auch so Sachen und nicht nur organisieren. Mhm. Und, ja.
Wir haben jetzt eben angefangen, wir machen immer noch etwas Schönes.
Weil das gibt, es ist gegenseitig,
also
es ist auch für mich, sind das gute Tage, oder?
Ja. Mhm.
Das war es mit dem Durchblick für heute. Danke, Jenny, für die schöne Recherche. Schön, haben wir Corinne kennenlernen und ihre Schwester Evelyn und ihre Freundin Nina. Informationen für Demenzerkrankte und ihre Angehörigen findet ihr auf der Webseite von Alzheimer Schweiz.
Und nächste Woche gibt es Außerirdische und wie finden wir die? Und es gibt Schweizer Forscher, die überzeugt sind, dass wir auf dem besten Wege sind, bald Aliens zu finden. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schreibt uns doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden.
Wir danken fürs Zuhören und tschüss für heute, sagen
Jenny
und Serena.